Frank hat uns heute Morgen eben von seiner Kundin erzählt, die für ihn zur Schwester im Glauben wurde. Und auch in unserem Predigtext heute Morgen geht es um unsere Familie im Glauben, unsere Brüder, Schwestern im Glauben. Ich lese uns den Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3. Jesus ging in ein Haus. Und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Soweit der Bibeltext. Ich glaube, wir spüren ein bisschen in dem Bibeltext, was für eine herausragende Bedeutung Familie für die Menschen damals hatte. Wenn wir heute von Familie reden, meinen wir zwar in der Regel etwas anderes als damals. Wir haben ja eher so ein Bild von einer kleinbürgerlichen Familie im Kopf. Vater, Mutter, Kind, irgendwie so. Damals war die Familie ja eine große Sippe mit der ganzen buckligen Verwandtschaft, die dazugehörte. Im Vergleich dazu hat sich heute einiges im Blick auf Familie verändert. Aber bis heute ist ungebrochen die Bedeutung von Familie und die unfassbar große Sehnsucht nach Familie. Ja, auch in unserer Zeit von Patchwork-Familien und so weiter gibt es eigentlich keinen höheren Wert als die eigene Familie. Die eigene Familie, dieses Ziel streben die meisten an. Und wer vielleicht ein gebranntes Kind ist in Sachen Familie, der will es erst recht als Erwachsener selber besser machen. Familie ist für viele heute der letzte große Sehnsuchtsort in unruhigen Zeiten, an denen mehr denn je so viele Erwartungen geknüpft sind. Man sehnt sich danach, in irgendeiner Gruppe geborgen zu sein, von anderen Menschen angenommen zu sein, sich in einer Gruppe sicher zu fühlen. Denn wenn sich so vieles ändert in dieser Welt und scheinbar Selbstverständlichkeiten zu zerbröseln drohen, dann bleibt doch wenigstens die Familie, wenigstens die Blutsbande. Selbst für Menschen, die sehr erfolgreich sind und Karriere machen, bleibt das am Ende das oberste Ziel. Ich kann mich an ein Zitat von Uli Hoeneß, an ein Interview mit ihm erinnern, als er im Blick auf seine Arbeit beim FC Bayern gesagt hat, mein Ziel war immer, dass es meiner Familie gut geht, dass meine Familie versorgt ist. Und Thomas Gottschalk, weiß ich auch, hat auch mal im Interview gesagt, der Pickel am Hintern meiner Kinder ist mir viel wichtiger als die Einschaltquoten am letzten Samstag. Und was hat Boris Becker gesagt, wen er im Gefängnis vermisst hat? Seine Familie, seine Mutter, seine Kinder. Familie, der große Sehnsuchtsort. Umso schmerzhafter, wenn diese Sehnsucht nicht erfüllt wird. Wenn man vielleicht keinen Partner findet, wenn man keine Familie gründen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und weil es dann oft eine nicht selbstgewählte Lebensform ist, wird das meistens als ein Scheitern empfunden. Dabei ist die Bibel voll mit alleinstehenden Personen. Das prominenteste Beispiel ist Apostel Paulus. Aber wenn das Alleinsein zur Einsamkeit wird, ist das ein großer Schmerz. Wenn man nirgendwo die Geborgenheit findet, nach der man sich sehnt. Und es gibt so viele, die von Einsamkeit betroffen sind, die in unserer Gesellschaft in irgendeiner Form abgehängt sind, die zwar ein Dach über dem Kopf haben und trotzdem heimatlos sind, weil sie keine Gruppe haben, die sie so ihr Zuhause nennen können. Vielleicht, weil der Rest der Familie weggezogen ist, woanders wohnt oder verstorben ist oder weil sie vielleicht ihr Heimatland verlassen mussten, weil sie eine andere Sprache sprechen und keinen Anschluss finden und so irgendwie schleichend aus dem Alleinsein Einsamkeit geworden ist. Und Achtung, das betrifft aber nicht, bei weitem nicht nur die, die ohne Familie sind. Denn es ist ja nicht so, dass sich mit einer Familie automatisch alle Sehnsüchte erfüllen. Man kann sich auch mitten in der Familie einsam fühlen. Für viele ist ihre Familie nicht der erhoffte Ort der Geborgenheit. So viele Familien sind zerbrochen und zerstritten. Erzieher, Sozialarbeiter, Lehrer wissen, Katastrophengeschichten zu erzählen. Wie viele haben eine Familie um sich herum und fühlen sich trotzdem einsam? Sie haben ein Zuhause und sind trotzdem innerlich heimatlos. Es gibt da nicht nur die offensichtliche Heimatlosigkeit, sondern dass man sich auf einmal innen drin einsam fühlt, obwohl man äußerlich eine Heimat hat. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 fühlt sich in Deutschland jede sechste Person häufig einsam. In Zahlen entspricht das 12,2 Millionen Menschen in Deutschland. Es betrifft also vielleicht auch uns selbst heute Morgen. Und meine Frage ist, wo gibt es Hoffnung für die vielen, die einsam sind? Ganz offensichtlich oder innerlich Heimat. Wo gibt es Hoffnung vielleicht auch für uns selbst? Und was haben wir als Gemeinde Jesu für eine Botschaft für die Menschen, die innerlich heimatlos sind? Hier kommt jetzt ins Spiel, was Jesus in unserem Bibeltext heute Morgen sagt. Als seine Familie draußen steht vor dem Haus und ihn herausrufen lässt, da antwortet er ihnen gar nicht, sondern sein Blick geht zu denen, die um ihn herum sitzen und ihm zuhören. Die schaut er an und sagt, das hier ist meine Familie. Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Im ersten Moment wirkt das sehr hart, wie Jesus hier seiner Familie umgeht, dass er sie so draußen im Regen stehen lässt. Aber im zweiten Moment leuchtet hier das Evangelium auf in dieser Geschichte. Denn was Jesus hier durch seine Worte tut, ist, er begründet eine neue Familie, in der jede und jeder willkommen ist. Zu einer Familie gehören, zu einer Familie zugehören, dafür braucht es normalerweise die Blutsverwandtschaft bei uns. Aber Jesus macht deutlich, für ihn zählen da andere Kriterien, geistliche Kriterien. Denn Jesus sagt, die Menschen, die hier drin bei mir sind, die meine Nähe suchen, die meinen Worten lauschen, die nach Gottes Willen leben möchten, also kurz gesagt, diejenigen, die mir nachfolgen, die sind meine Familie. Also alle, die Jesus nachfolgen, bilden eine neue Gemeinschaft, eine Familie Gottes. Auch wir hier als Gemeinde. Vielleicht kannst du mit diesem Gedanken heute Morgen gerade noch nicht so viel anfangen, aber das ist das Evangelium pur, auch für uns heute, weil das bedeutet, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung für alle Einsamen, für alle Abgehängten, für alle, die äußerlich oder innerlich heimatlos sind und sich so sehr nach Geborgenheit sehen. Weil es da eine neue Familie gibt, in deren Gemeinschaft jede und jeder aufgenommen wird, der die Nähe zu Jesus sucht. Und das ist wunderbar, dass es das gibt. Auch diejenigen, deren Sehnsucht nach einer Familie unerfüllt ist, die liebe Angehörige verloren haben oder die sich einfach unfassbar alleine fühlen, sie können eine Heimat finden, Nähe und Geborgenheit erleben, in der großen Familie Gottes, in der Gemeinde Jesu, von der wir auch hier in Vohwinkel ein Teil sind. Nun müssen wir aber schon noch kurz klären, was ist eigentlich mit Jesus und mit seiner leiblichen Familie, mit seiner irdischen Familie? Sein Verhalten gegenüber seiner Mutter und seinen Brüdern ist ja schon sehr schroff. Will Jesus damit etwa zeigen, dass für ihn und auch für uns nur noch die neue geistliche Familie und nicht mehr die irdische Familie zählt? Um das zu verstehen, müssen wir uns klar machen, wie groß der Einfluss von Familie damals war. Die Familie hatte so einen großen Stellenwert. Sie war das soziale Sicherungsnetz. Deswegen war es das Selbstverständnis der Familien damals, Familie kommt vor allem anderen. Und das Wichtigste im Leben ist, für die Familie zu sorgen und die Familie zu ehren. Eine Familie hatte daher die legitime Macht, Ansprüche gegenüber den Familienmitgliedern geltend zu machen. Und genauso macht es auch die Familie von Jesus in der Geschichte. Denn als ältester Sohn hatte Jesus besondere Verpflichtungen gegenüber seiner Familie. Und die nimmt er nicht wahr. Er hat sich von seiner Familie losgeeist und hat mit seinem öffentlichen Wirken begonnen. Am Beginn von Kapitel 3 im Markus-Evangeliums, wo auch unsere Geschichte drin steht, da am Beginn dieses Kapitels, da steht, wie die Leute in Scharen zu ihm strömen, weil sich herumspricht, dass dieser Jesus Menschen gesund macht, dass er Geister austreibt. Es wird beschrieben, dass sich die Leute ganz dicht um Jesus drängen, einfach nur, weil sie ihn berühren wollen. Und in unserem Bibeltext heißt es dann am Anfang, es kommen so viele in das Haus, in dem Jesus da gerade ist, dass Jesus und die Jünger noch nicht mal zum Essen kommen. Als das die Familie von Jesus mitbekommt, da sagt sie natürlich, der dreht ja total durch. Wir müssen ihn wieder nach Hause holen, damit er seine Aufgaben hier wieder wahrnimmt. Und dieses Verhalten von der Familie Jesu ist völlig verständlich, wenn wir uns das damalige Selbstverständnis einer Familie bewusst machen. Denn die Familie hatte gesellschaftlich das Recht und die Macht, Anspruch auf ihren Sohn zu erheben. Und das merken wir auch bei der Reaktion der Leute, die bei Jesus im Haus sind. Sie werden zur Stimme für Jesus, zur Stimme für seine Familie. Denn sie unterbrechen Jesus und weisen ihn darauf hin, hey, guck mal, da draußen, da ist deine Mutter und da sind deine Brüder, die suchen dich. Und die Erwartung ist also, Jesus, deine Familie ist gekommen, lass jetzt hier alles stehen und liegen, geh raus, die Familie, die geht immer vor. Damit zeigen die Leute da im Haus unausgesprochen, dass sie den Anspruch der Familie draußen, die draußen steht, teilen und unterstützen. Und wir merken, wie groß und wie selbstverständlich die Macht und der Einfluss der Familie damals war. Und dementsprechend versinken alle regelrecht in Schockstarre in der Geschichte und sagen keinen Ton mehr, als Jesus dann nicht rausgeht zu seiner Familie und stattdessen zu seinen Zuhörern sagt, ihr seid meine Familie. Indem Jesus sich so verhält, weist er die Macht, die seine Familie auf ihn erhebt, zurück. Er schüttelt die Konventionen und Erwartungen, die es da so gab, von sich ab. Aber Achtung, wichtig ist in meinen Augen, er weist seine Mutter und Brüder nicht ab, aber er relativiert ihre Bedeutung und die Macht über ihn, die sie haben. Er sagt nicht etwa, meck mit euch, ihr interessiert mich alle nicht. Das alles sagt er nicht und an anderen Stellen in der Bibel wird ja auch deutlich, er kümmert sich um seine Mutter, selbst als er am Kreuz ist. Und sein Bruder Jakobus wird später eine wichtige Person in der Urgemeinde. Seine Familie ist mit dieser Situation also nicht abgeschrieben. Sie haben Zeit gebraucht, um zu verstehen und seinen Weg mitzugehen. Ja, und an dieser Stelle, nach Beginn seines öffentlichen Wirkens, ist die Familie von Jesus eben noch an dem Punkt, dass sie als Familie vollen Anspruch auf ihn erheben und sein Leben für sich vereinnahmen. Und diesen absoluten Anspruch seiner Familie, den verneint Jesus hier. Er weist seine Mutter und Brüder nicht grundsätzlich ab, aber er weist eben den überzogenen Anspruch zurück, den seine Familie auf sein Leben erhebt. Damit widerspricht Jesus dem Selbstverständnis, das Familien zu seiner Zeit hatten. Und Achtung, er widerspricht auch einem Selbstverständnis von Familie, das wir oft haben. Wir haben natürlich nicht eins zu eins dasselbe Bild von Familie wie früher, aber welchen enormen Stellenwert geben auch wir in unserem Leben unserer Familie? Und ich sage in weiten Teilen, ja, auch mit Recht, Familie ist wichtig und darf auch wichtig sein. Aber es gibt eben auch heute überzogene Ansprüche und Erwartungen, die Familie an uns stellt und die wir vielleicht auch selbst an Familie stellen. Sätze wie, Familie kommt vor allem. Familie geht immer vor. Können wir wahrscheinlich auch ohne weiteres mitsprechen. Nimm dir ruhig mal einen ruhigen Moment, um über deine irdischen familiären Beziehungen nachzudenken. Wo hast du überall Verpflichtungen? Wo werden starke, ja vielleicht sogar überzogene Erwartungen an dich gestellt? Und wo stellst du vielleicht sogar überzogene Erwartungen an deine Familie? Ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis du dann kommst, aber ich glaube, es ist auch wichtig für uns heute zu hören, die Macht und der Einfluss von Familie darf und muss begrenzt sein. Denn durch die Nachfolge Jesu sind wir Teil einer neuen Wirklichkeit, einer neuen Familie, die von hier und heute bis ins kommende Reich Gottes hineinragt. Und diese neue Familie, die schon heute Wirklichkeit ist, die prägt eben schon heute unser Leben und unser Miteinander und nicht nur die irdische Familie, die wir haben. In meinen Augen geht es nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, zu sagen, ja, jetzt zählt nur noch meine geistliche neue Familie, meine irdische Familie, ja, die muss immer hinten anstehen. Nein, ich kann das nicht bei Jesus erkennen, sondern es geht darum zu entdecken und zu erkennen, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als meine irdische Familie. Vielleicht fällt uns das schwer zu hören, weil unsere Familie so, so wichtig für uns ist. Aber ich bin überzeugt, es ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht für uns alle, dass es da mehr gibt. Denn unsere irdische Familie kann uns nicht die Sicherheit und die Geborgenheit geben, nach der wir uns sehen. Die finden wir nur bei Jesus Christus. Deswegen ist es eine gute Nachricht für uns alle, dass es bei Jesus in seiner Nähe eine neue geistliche Familie gibt, in der jede und jeder ein Zuhause findet, auch ich selbst. Und auch diejenigen, die äußerlich und innerlich einsam sind, die am Ende ihrer Wege oder Kräfte sind, die vielleicht keine Familie mehr haben oder die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. All diejenigen sind meine Brüder und Schwestern, sagt Jesus. Sie alle finden bei Jesus eine neue, echte Heimat in der Familie Gottes, in seiner Gemeinde, auch hier vor Ort in Vohwinkel. Und das ist wunderbar, dass es das gibt. Und zugleich spüre ich in mir, dass sich da auch etwas in mir sträubt, das überhaupt so auszusprechen. Dass wir als Gemeinde eine Familie sind, dass wir Schwestern und Brüder sind. Puh, schaffen wir das überhaupt? Denke ich da. Deswegen ist meine letzte Frage jetzt zum Schluss. Ist der Anspruch nicht so hoch, als Gemeinde eine Familie sein zu wollen? Ich möchte darauf mit einer Gegenfrage mal reagieren. Kann es vielleicht sein, dass unser grundsätzlicher Anspruch an Familie zu groß ist? Ihr kennt alle die vielen wunderschönen Familienfotos bei anderen im WhatsApp-Status, auf denen die Kinder so vorbildlich gestriegelt sind und alle einträchtig zusammen am besten unterm Tannenbaum sitzen oder so. Ich denke dann immer, boah, geht es nur bei mir drunter und drüber? Aber okay, ich muss dir ehrlich sein, ich poste ja auch keine Bilder, wo unsere Kinder aufeinander losgehen. Und da merke ich, ja, wir haben schon irgendwie auch ein verzerrtes und überzogenes Bild und überzogene Erwartungen an Familie. Wir haben ein sehr idyllisches, romantisches Bild von Familie im Kopf, wo es keinen Streit geben darf am besten, wo alles hübsch und fein wie am Schnürchen läuft. Eine perfekte Familie mit heiler Welt, so wünschen wir es uns, aber in der Realität ist Familie selten so. Deswegen sollten wir prüfen, sind unsere Erwartungen an Familie vielleicht überzogen? Und wir sollten nicht den Fehler machen, diese überzogenen Erwartungen auf die Gemeindefamilie zu übertragen. Denn in der Gemeinde Jesu geht es nicht darum, perfekte Familie zu sein, wo alles immer glatt und rund läuft und alle einträchtig beieinander sitzen, sondern es ist ja gerade das Besondere der Gemeindefamilie, dass eben nicht alles perfekt und heile Welt sein muss, sondern dass man auch zusammen weint und auch schwere Zeiten durchsteht. Ein jeder trage des anderen Last. Ja, das ist natürlich echt eine Nummer, gebe ich zu. Und den anderen als Bruder und Schwester so auszuhalten, wie er oder sie ist, ja, das kann auch echt eine Nummer sein. Wie in unseren irdischen Familien verlangt es uns auch als Gemeindefamilie was ab, Macken und Brüche des anderen mitzutragen. Aber genau darum geht's. Genau das ist das Besondere an der Gemeinde Jesu. Am letzten Sonntag war ich bei meinen Schwiegereltern in Frankfurt im Gottesdienst einer Gemeinde, die sich Mosaik-Gemeinde nennt. Und ich habe die Gemeinde in dem Gottesdienst, ich habe sie ja nur im Gottesdienst kennengelernt, aber ich fand das tatsächlich so wie ein buntes Mosaik. Da war eine Schlagzeugerin, die mit vollem Herzen getrommelt hat. Aber selbst ich habe gemerkt, das war, glaube ich, nicht immer im Takt. Aber sie hatte unfassbare Freude dabei. Und dann war da auch so eine Person, die hat ganz laut gerasselt, aber auch nicht immer an der richtigen Stelle. Und dann war da ein Hemdträger, ein Hundebesitzer, und bei den Ansagen wurde dann von der Schnitzeljagd erzählt und das war wirklich lustig. Dazu wurde dann eine Migrantin interviewt zu dieser Schnitzeljagd, weil sie da teilgenommen hatte. Und sie sagte, ich wusste gar nicht, was eine Schnitzeljagd ist. Ich dachte, vielleicht jagen wir ein Schwein und es gibt am Ende ein Schnitzel. Das war so lustig. Aber es war okay. Sie war bei der Schnitzeljagd dabei gewesen und es war schön gewesen, obwohl sie kein Schwein gejagt hatten. Und man spürte, sie alle waren Teil des Mosaiks, das sich Gemeinde nennt. Und ich habe gedacht, ja, was für ein gutes Bild für die Familie Jesu. Ein Mosaik, ein Ort, wo Menschen mit ihren Brüchen und ihren unperfekten Seiten nicht einfach links liegen gelassen, einsam links liegen gelassen werden, sondern wertgeachtet werden und ein Teil einer neuen Familie werden, ein Zuhause finden. Und dass genau das immer wieder geschieht, auch bei uns, das macht mir Hoffnung. Dass wenn wir uns hier umschauen, wir ganz verschiedene Mosaiksteine entdecken können. Und jede und jeder hier sein darf. Und Jesus uns als geistliche Familie so zusammenstellt, dass wir wie ein Mosaik mit Brüchen und Rissen ein faszinierendes Bild ergeben. Genauso ist die Familie Gottes. Während meinem Studium wurden wir von unserem Jahrgangsleiter, von dem Dozenten, mit Bruder angesprochen. Das pflegte der so zu tun. Also ist ja auch schon 15 Jahre her. Ich weiß nicht, wie das heute ist an der Theologischen Hochschule. Aber es heißt, er hat mich immer Bruder Otterbach genannt. Ich gebe zu, das fand ich schon immer sehr befremdlich. Und irgendwie hat mich das irritiert. Ich konnte da nicht so richtig was mit anfangen. Und deswegen bin ich auch irgendwie noch weiter entfernt, das zu meiner gängigen Standardanrede zu machen für andere. Beim Nachdenken jetzt bei der Predigt ist mir aber aufgefallen, warum die Anrede wahrscheinlich irgendwie komisch für mich war. Denn diese Anrede Bruder, die drückt ja Nähe aus. Die Nähe der Familie. Aber zwischen einem Dozenten und einem Student ist da eben in der Regel nicht diese Nähe einer Familie. Der Dozent hat einen schönen Anzug an, der weiß in der Regel auch alles besser, gibt Noten, da ist also ein Gefälle, was sich nicht durch die Anrede Bruder mal so eben überbrücken lässt. Aber ich habe mich dann erinnert, dass es da Momente gab, in denen ich dann doch Nähe empfunden habe. Und das waren die Momente, wo der Lehrer Dinge geteilt hat, die für ihn schwer waren was ihm Probleme gemacht hat. Fehler, die er bei sich selbst gesehen hat. Und ich weiß, das ist nicht leicht, Dinge mit anderen zu teilen, die schwer für einen sind. Das fällt mir selbst auch natürlich nicht leicht. Aber ich habe gemerkt, das ist es, wodurch Nähe entsteht. Nicht dadurch, dass wir ein perfektes Bild abgeben. Nicht dadurch, dass wir versuchen, eine perfekte Gottesfamilie hier zu sein, entsteht Nähe, sondern dadurch, dass wir die Bruchstücke und das Zerbrochene unseres Lebens teilen. Dadurch, dass wir das miteinander teilen, das muss natürlich nicht immer in der großen Runde geschehen, aber dadurch entsteht Nähe. Durch das Teilen von diesen gebrochenen Bruchstücken rücken die Bruchstücke zu einem Mosaik zusammen. Dadurch entsteht die Nähe einer echten Familie, eine Nähe und Geborgenheit, in der man sich aufgehoben fühlt, weil man weiß, in dieser Familie darf ich sein, wie ich bin. Dieses Miteinander wünsche ich mir. Das kostet natürlich auch was. Diese schmerzhaften Brüche miteinander zu teilen und auszuhalten, das ist auch eine Herausforderung. Aber wenn wir die andere als Schwester und den anderen als Bruder annehmen, können wir erleben, wie Gemeinde Heimat für viele wird, auch für uns selbst. Denn in so einem Miteinander können sich viele zu Hause fühlen. Und es gibt so viele, die sich nach solch einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft sehen. Davon bin ich überzeugt. Wenn nicht hier bei uns Jesusleuten, wo sollen sie diese Geborgenheit sonst finden? Und deswegen ist es so wichtig, dass uns der Bibeltext heute Morgen daran erinnert, dass in der Nachfolge Jesu wir alle in einer neuen Wirklichkeit stehen. Wir sind Gottes Familie. Wir sind Schwestern und Brüder. Ja, guck dich nochmal um. Ist so. Weil Jesus Christus uns verbindet. Durch ihn sind wir als Gemeinde eine Familie, in der Menschen ein Zuhause finden können. Eine Familie, in der wie bei einem Mosaik jede und jeder mit seinem Bruchstück einen Platz hat. Und gerade dadurch entsteht ein wunderschönes Bild. Ein faszinierendes Mosaik, in dem hoffentlich ganz viele auch heute Heimat und Geborgenheit finden. Auch bei uns. Amen.